Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr an diesem wunderschönen Morgen hier hineinkommt, um euch auf Gott, auf Jesus auszurichten. Es ist ein Geschenk, dass wir das tun dürfen. Es ist so schön, dass wir hier diese Freiheit haben. Ich möchte meine Predigt damit beginnen, euch einen Teil aus dem ersten Kapitel des Briefes von Paulus an die Philipper vorzulesen. Ich lese euch aus Philipper 1, die Verse 3 bis 11. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. So halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Furcht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Als ich diesen Vers 3 gelesen habe, habe ich gedacht, wow, was Paulus da schreibt, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Lasst euch das einmal auf der Zunge zergehen. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Nun, vielleicht schaffe ich es ja, Gott für meine liebe Frau zu danken, immer wenn ich an sie denke. Während dem Vorbereiten zu dieser Predigt habe ich mir zumindest vorgenommen, das zu tun. Jedes Mal Gott Danke zu sagen, wenn ich an meine liebe Frau denke. Und wie ist das bei dir, wenn du an deine Frau denkst? Wie ist es bei dir, wenn du an deinen Mann denkst? Kannst du das jedes Mal Gott kurz Danke sagen, wenn du an deinen Partner denkst? Ich bin so überzeugt, dass das auf deine Beziehung einen gewaltigen Einfluss hat. Das kann deine Ehe verändern. Es wäre doch eine gute Herausforderung für die nächste Woche. Jedes Mal, wenn du an deinen Partner denkst, dann sag Gott Danke. Es ist so einfach zu sagen, was mir alles nicht passt, was alles gerade nicht gut ist, aber sag Danke. Egal, ob das gerade ein positiver oder negativer Gedanke war, sag Danke für deinen Partner. Zieh es noch weiter bis ans Ende des Monats, vielleicht bis Ende Jahr, und dann hast du eine Routine geschaffen. Eine Routine, die dich und deine Beziehung verändern wird. Etwas Großartiges. Aber ich will diese Klammer jetzt wieder schließen. Paulus hat nicht nur vom Partner gesprochen. Paulus hat nicht von einer einzelnen Person gesprochen. Eine Person, die ihm viel bedeutet. Paulus hat von der ganzen Gemeinde gesprochen. Von jedem Einzelnen in der Gemeinde. Und die Frage ist, wie groß ist da unsere? Wie groß ist da deine Dankbarkeit? Konzentrieren wir uns nicht sehr oft darauf, was am anderen in der Gemeinde irgendwie nicht so gut ist. Wir sehen so schnell, was uns am anderen nicht passt. Aber Danke sagen? Wir sehen das Negative immer viel schneller. Nun sagst du vielleicht, okay, Paulus hatte es da viel einfacher, weil er war ja gar nicht in dieser Gemeinde. Er war ja auf Distanz. Da ist es viel einfacher, das Positive zu sehen. Und er musste sich nicht mit all den Schwierigkeiten, mit den Ecken und Kanten, mit den Unzulänglichkeiten der anderen Gemeindeglieder abgeben. Aber nein, Paulus hat hier nicht einfach durch eine rosarote Brille geschaut. Er war sich sehr bewusst, dass die Gemeinde in Philippi nicht perfekt war. Denn ab Vers 9 lesen wir: Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi Jesu. Er betet auch dafür, dass die Gemeindeglieder, ich sage es jetzt mal so, reifer werden. Also sieht er auch einen Bedarf dafür. Und trotzdem steht an erster Stelle das Danken. Und das gilt auch für unseren Ehepartner. Natürlich gibt es Bedarf, dass er sich verbessert. Aber weißt du was? Das gilt auch für dich selbst und für mich. Wir haben alle Bedarf, dass wir uns verbessern. Und doch soll der Dank für den anderen, die anderen an erster Stelle stehen. Okay, vielleicht denkst du jetzt, so langsam kommt mir in mir die Frage auf, was soll denn das? Der sollte doch jetzt eigentlich über Verheißungen sprechen. Das ist doch das Thema, das vorgegeben ist. Und da hast du auch recht. Aber als ich dieses Kapitel gelesen habe, da ist mir das so wichtig geworden, mit dem Danke sagen. Und die Verheißung in diesem Text, die ist ja irgendwo auch ein bisschen versteckt. Aber ich glaube, dass diese Verheißung eben auch genau der Grund ist, warum Paulus so positiv auf diese Gemeinde eingestellt war. Warum er so dankbar sein konnte. Denn er sagt im Vers 6, Und ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Was für eine Verheißung. Der, der in uns das Werk angefangen hat, der wird es vollenden. Paulus nimmt hier den Blickwinkel Gottes für die Zeit nach Golgatha ein. Und der Blickwinkel Gottes nach Golgatha bedeutet, Jesus sieht dich durch das Kreuz hindurch. Du kannst jetzt das Bild bringen. Genau. Auf diesem Bild, es ist nicht so ein klares Bild. Es ist ein Bild in der Nacht, im Dunkeln. Es ist ein Bild, das ein Gebäude zeigt, das zum Teil beschädigt ist. Es leuchtet nicht. Es ist ein Bild, das viel mit uns gemeinsam hat. Auch wir sind nicht perfekt. Aber Gott schaut nicht auf die kleinen Ecken, die hier abgebrochen sind. Auf all das, was nicht ganz so ist, wie wir es uns vorstellen. Er sieht das Kreuz, das hier in der Mitte ist. Er sieht dich durch das Kreuz in einem weißen Gewand, gereinigt von deinen Fehlern und Sünden. Er sieht dich so, wie er dich gedacht hat. Jesus hat am Kreuz bezahlt für deine Fehler und diese Bezahlung hat Gott akzeptiert. Du bist frei. Aber zurück zu unserer Verheißung. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Aber was heißt denn das nun für dich und für mich? Was bedeutet diese Verheißung? Es bedeutet eben zuallererst einmal, dass Gott angefangen hat, dich zu verändern. Er hat in dir etwas angefangen. Es heißt aber auch, dass diese Veränderung noch nicht vollständig ist. Sie ist noch nicht vollkommen. Wir sind noch nicht vollkommen. Oder wie es Paulus in Römer 7 ausdrückt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Mir hat das sehr gut getan, dass sogar Paulus, dieser große Apostel, dazu stehen kann, dass er nicht perfekt ist. Wir sind nicht perfekt. Und wie Paulus fällt es uns doch oft schwer, das Richtige zu tun. Wir machen Fehler und verletzen damit oft sogar andere. Aber wir müssen nicht bei diesen Fehlern stehen bleiben. Wir sollen nicht den Kopf in den Sand stecken oder den Kopf hängen lassen und aufgeben. Nein, denn wie Paulus hier sagt, ich bin guter Zuversicht, dass das, was Gott in dir angefangen hat, dass er das auch vollenden wird. Er, Gott selbst, wird das Werk vollenden. Nicht du musst das tun. Er wird das Werk in dir und an dir vollenden. Du bist ein Edelstein und Gott wird dich schleifen, bis du perfekt bist. Bis alles an dir perfekt ist. Aber dann habe ich mir überlegt, was ist denn genau dieses gute Werk? Was meinst du? Was könnte dieses gute Werk sein? Und ich bin zum Schluss gekommen, das gute Werk, das ist der Plan, den Gott für dein Leben hat. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich habe die Berufung des Propheten Jeremia gelesen. Und da sagt Gott zu ihm, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Gottes Plan für dein Leben hat schon existiert, als du noch nicht einmal geboren warst. Und Gott hat dich perfekt geschaffen, damit du genau diesen Plan, den er für dich hat, erfüllen kannst. Da ist nichts falsch oder ungenügend an dir. Denn Gott hat dich genau so gewollt. Er hat dich gewollt mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten und mit all deinen Grenzen. Es fällt dir vielleicht schwer, das so anzunehmen. Vielleicht denkst du, du genügst nicht. Vielleicht hast du selbst andere Vorstellungen, wie du sein solltest oder wie du gerne wärst. Du hast vielleicht den Eindruck, dass in deinem Leben vieles nicht stimmt. Und ja, es gibt sie, diese schwierigen Zeiten, in denen nichts zu laufen scheint oder sogar alles falsch zu laufen scheint. Die schwierigen Zeiten, die scheinbar nie aufhören wollen. Es gibt sie, diese Zeiten der Leere, in denen wir uns fragen, was das alles soll. Und es gibt sie, diese Zeiten der Prüfung, die uns oft zusetzen. Diese Zeiten, in denen wir uns fragen, ist das nun wirklich alles? Nun, wenn wir die Geschichten der Leute der Bibel durchlesen, dann wird uns immer wieder bewusst, all diese großen Namen, die haben alle solche Zeiten durchgemacht. Die haben alle Schwierigkeiten gehabt. Die haben alle Rückschläge erlebt. Und so bin ich auch auf eine weitere Berufung gestoßen. Es ist wieder das erste Kapitel, und zwar im Buch von Josua. Im ersten Kapitel, im zweiten Vers steht, mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Du, das ist hier Josua. 40 Jahre lang war Josua bekannt als Josua, der Diener Mose. 40 Jahre lang hat Josua im Schatten Mose gestanden und treu seinen Dienst getan. Er hat 40 Jahre Entbehrungen in der Wüste erlebt, weil diese Israeliten Nein gesagt haben, obwohl er einer der Kundschafter war, der positiv gesprochen hat. Er konnte nicht mal etwas dafür. Er wurde da einfach hineingezogen in 40 Jahre Entbehrungen. In 40 Jahre, in denen sein Glaube getestet wurde. Und nun zu einer Zeit, in einem Alter, wo wir vielleicht sagen würden, okay, wir ziehen uns langsam etwas zurück, wir wollen noch etwas das Leben genießen. Nun kommt der große Auftrag. Der Auftrag, auf den das ganze Leben, all das, was Josua mitgemacht hat, ausgerichtet war. Josua führt Israel ins verheißene Land. Josua hat diese Verheißung sehr spät bekommen. Er wusste vorher nicht, dass da noch etwas Großes auf ihn wartet. Ganz anders war das zum Beispiel bei Josef. Er hat als junger Bursche diese Träume gehabt. Diese Träume, dass sich die anderen einmal vor ihm verneigen werden. Aber da ging dann nicht alles glatt und er ist aufgestiegen, bis er das erreicht hat. Nach dem Traum wurde er von seinen Brüdern als Sklave verkauft. Als es dann langsam wieder besser wurde, kam er Jahre ins Gefängnis. Er hatte die Verheißung zwar früh bekommen, und trotzdem hat er diese schwierigen Zeiten durchgemacht. Und Paulus sagt, ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der euch diese Verheißung vielleicht schon gegeben hat, vielleicht aber auch noch nicht, dass er das gute Werk vollenden wird. Josua war all die Jahre treu. Und in Klammer, ich sage nicht perfekt. Er war treu und Gott hat das gute Werk vollendet. Denn am Ende war es natürlich nicht Josua, der das Land erobert hat. Es war nicht Josua, der das erreicht hat, sondern es war Gott durch Josua. Gott hat Josua gebraucht, um dieses große Ziel zu erreichen. Aber Josua musste die ganze Schule durchmachen. Er musste diesen Weg bis zu diesem Punkt gehen, bevor Gott ihn für das Große gebrauchen konnte. Und dieser Weg, der führt mich zu einem weiteren wunderschönen Bibeltext, der auch so super zu diesem goldigen Herbsttag passt. Es ist aus Johannes 15, der Weinstock. Jetzt ist Zeit zur Ernte. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, nicht aus mir selbst. Aber jede Frucht braucht auch Zeit, um zu reifen. Da gibt es keine Abkürzung. Das beste Beispiel sind doch all diese exotischen Früchte, die wir hier bekommen. Die sind durchaus gut. Ich mag zum Beispiel Mango. Aber wenn du einmal eine Mango frisch direkt vom Baum gepflückt und gegessen hast, dann weißt du den Unterschied zwischen einer Mango, die reif wurde am Baum, und einer Mango, die irgendwo weit weg von hier gepflückt wurde, als sie noch nicht reif war, und dann getrennt vom Baum auf dem Weg reifen musste. Der Unterschied zwischen diesen zwei Mangos ist groß. Es gibt eben keine Abkürzung. Damit etwas wirklich reif wird, muss es am Baum bleiben. Wir müssen in ihm bleiben, damit wir wirklich das werden können, was Gott in uns sieht. Und ja, es gibt Sorten, die schneller reifen, Früchte, die schneller reifen als andere. Es gibt Früchte, die süßer schmecken als andere. Ja, es gibt Unterschiede zwischen dir und mir. Wir sind nicht alle gleich und wir sollen es auch nicht sein. Es ist gewollt, dass wir unterschiedlich sind. Es geht nicht darum, besser dazustehen als die anderen, eine gute Figur zu machen. Es geht darum, in den anderen und in mir selbst das gute Werk zu sehen, das Gott tun will. Das gute Werk, das er in dir und in mir bereits angefangen, aber noch nicht vollendet hat. Es geht darum, ihm zu vertrauen, dass er dieses Werk vollenden wird. Egal, ob du in der Situation von Josef bist und vielleicht schon lange deine Berufung hast und weißt, Gott will mich eigentlich hier haben und es gibt Widerstände. Gott wird dich dahin bringen. Er wird das tun. Oder ob du ein Josua bist, der vielleicht noch gar nichts weiß, was schlussendlich werden soll, was Gott letztendlich will, aber trotzdem treu den Weg geht. Denn nur Gott kann am Ende das Werk vollenden und nicht wir aus uns selbst. Und ich möchte das einfach nochmals wiederholen, was Paulus gesagt hat. Ich bin guter Zuversicht, dass Gott, der in euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden will. Freue dich, dass er dieses Werk in dir angefangen hat, dass du ihn kennen darfst. Freue dich, dass er dieses Werk in dir vollenden wird. Er wird es tun. Gott ist an der Arbeit bei mir. Gott ist an der Arbeit bei dir. Lass ihm die nötige Zeit. Lass dir die nötige Zeit. Wir haben viele Beispiele. Seien es Josef, sei es Josua, sei es die Traube am Weinstock. Ja, es dauert Zeit. Es läuft vielleicht nicht immer ganz so, wie du dir das vorstellst. Aber wir haben diese Verheißung, dass Gott sein Werk begonnen hat und dass er es vollenden wird. Ich wünsche dir diese Zuversicht. Ich wünsche dir diese Freude und ich wünsche dir diese Kraft, dass ihr mit dem in die neue Woche gehen könnt. Ich möchte euch nun segnen und ich habe schon so viele schöne Segensworte gelesen, aber ich möchte euch ganz bewusst mit den Worten segnen, die wir im 4. Mose bekommen haben, wo Gott zu Mose sprach, er soll zu Aaron sagen, wenn immer er das Volk segne, dann soll er es mit diesen Worten tun. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.